Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio.
Moin.
Immo.
Moin.
Und ich, Robert. In der Standardbesetzung gehen wir heute wieder über eure Fragen zu College Football Woche 8. Das ist ja mittlerweile. Ihr könnt uns wie immer Fragen stellen. Es sind einige eingetrudelt zu interessanten Spielen, sage ich mal. Es war wieder dieses Wochenende einiges sozusagen mit Besprechungsbedarf. Wir fangen in der Big Ten an. Mit Minnesota at Iowa 12-10. Ein Score, den man nicht besser hätte wählen können für so oder finden können für so ein Spiel mit Big Ten, in der Big Ten mit Iowa-Beteiligung. Max auf Instagram fragt: Kurzes mentales Update zur Iowa Football bitte. Selbst das absolute lächerliche Over-Under von 30,5 kommt nicht. Und bitte mal eure Meinung zu dem Punt-Return kurz vor Schluss. Da hat Minnesota die Refs doch aber gewaltig bestochen.
Ja, also ich habe gerade sogar eben nebenbei mir nochmal das Play angeguckt auf Mute. Ich habe es gerade offen. Kann man pfeifen, hätte man aber nicht machen müssen. Aber ich glaube, da hat sich der Ref gedacht, bevor ich lieber jetzt meinen Job deswegen dann irgendwie verliere, der Flame größer ist, weil könnte ja auch ein Fair Catch sein. Ja, hat der Spieler auch ein bisschen selber, glaube ich, falsch gemacht, weil er hat halt schon mit seinen Armen ordentlich da rumgefuchtelt, aber es war halt ein ganz klares, zumindest auch aus der Luftperspektive, ein Pointing on the Ball.
Immo, kannst du nochmal kurz erklären, was da passiert ist genau, und vielleicht für die Leute, die den Clip noch nicht gesehen haben?
Genau, absolut gerne. Also, es ist Folgendes passiert. Recht zum Ende des Spiels, in den letzten 2 Minuten war Minnesota in einer Punt-Situation, musste den Ball zu Iowa punten und der Designated Returner hat quasi, ja, also er hat schon seine Arme ausgestreckt, aber er hat sie nicht jetzt in die Luft gehoben, also ne, über die Schultern hoch, sondern eher, sage ich mal, auf Brusthöhe nach vorne gestreckt, mit der einen Hand auf den Ball gezeigt und dann, sage ich mal, mit der anderen Hand, während er gelaufen ist, so seinen Lauf korrigiert. Deswegen das schon so ein bisschen aussehen kann, als wenn es halt ein Fair-Catch-Signal ist. Aber ja, man muss auch sagen, natürlich so, er hat halt, also sie hatten einen Mann nur im Backfield, der Punt ist recht weit zur rechten Seite raus und der Spieler ist natürlich dementsprechend dahin. Und vom Handsignal könnte man es auch so natürlich deuten, dass er seinem Vorblocker quasi angezeigt hat, hey, block den, so, ne, da will ich langlaufen. Was man halt auch in Spielsituationen so macht als Returner. Und ja, dieser Punt wurde als Fair Catch signalisiert, nachdem er dann nämlich zurückgetragen wurde von Iowa. Und damit hätte für Iowa das Spiel gewonnen. Also eigentlich hatte Iowa einen Punt-Return-Touchdown, der wurde aber wiederum abgepfiffen von den Refs. Deswegen da natürlich so ein bisschen die Debatte jetzt gerade da ist, hat Minnesota, also nicht, eigentlich nicht, hat nicht Minnesota bestochen, oder sondern eher halt, ne, haben die Refs das verkackt, hätte Iowa gewinnen müssen.
Also ich muss sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Klar, ich weiß, was er machen will, er will so an so ein bisschen sagen seinen Spielern, wo sie hingehen sollen schon, damit er dann den Return machen kann. Aber man muss hier halt unterscheiden, dass bei einem Fair Catch unterschieden wird zwischen einem Valid Fair Catch und einem Invalid Fair Catch. Und ein Valid Fair Catch ist einfach das, was wir im NCAA Rulebook, was wir allgemein als Fair Catch bezeichnen. Also schön nach oben oder ein Signal halt allgemein geben. Aber einen Invalid Fair Catch gibt's auch. Und die Definition im NCAA Rulebook ist die folgende: An invalid signal is any waving signal by a player of Team B that does not meet the requirements of a valid fair catch. Also, er tut ja so mit den Armen waven, sag ich mal. Und das ist nach Definition ein invalid fair catch und dadurch ist es ein fair catch. Und die Refs sagen explizit ja auch bei dem Call, dass es ein invalid fair catch war. Also, sie sagen ja nicht, dass es ein fair catch war, sondern sie tun explizit diese Unterscheidung da machen. Daher war das für mich absolut die richtige Entscheidung. Und Klar, das sind vielleicht Regeln, die nicht jedem bekannt sind, aber es sind halt trotzdem Regeln. Deshalb, man kann nicht nach der, nicht nach dem, ja, nach so, nach den, einfach nach den Leuten sich richten, die nicht diese ganzen Regeln. Ich kannte die Regel davor auch nicht, muss ja ehrlich zugeben. Aber ich meine, Regeln sind halt Regeln. Man kann sich da nicht nach diesem allgemeinen Wissen vielleicht richten, sondern man muss die Regeln schon so vollziehen, wie sie im Regelbuch stehen. Und ich finde das erstmal stark, dass die Refs das so genau gesehen haben. Das war wahrscheinlich einfach eine unglückliche Entscheidung für den Spieler. Ich glaube, Dejean, Cooper Dejean oder so. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ja, unglücklich für ihn wahrscheinlich, weil, wie ich gerade vorhin gesagt habe, er wollte einfach nur so anzeigen für seine Spieler, dass sie da wahrscheinlich rübergehen sollen. Und was ja dann auch richtig funktioniert hat mit dem Return. Aber ja, einfach
Ja.
unglücklich.
Auch da bei dem Return sehr, sehr genial. Also ich empfehle den Leuten auch gerne mal sich den anzugucken, weil ich finde, das eine schöne Momentum ist. Du hast halt diesen Moment, wo er schon eigentlich an der Sideline ist und alle Minnesota-Spieler, also man hatte vier, fünf Spieler, die da kollektiv alle gerade auf ihn draufspringen wollten, aber alle im selben Moment auf denselben Fleck springen und er quasi einfach nur an denen vorbeiläuft und dadurch den Return dann so saved. Also eigentlich hätte er schon längst getackelt werden müssen. Aber halt, also ja, wenn man das dann als Coach sieht, denkt man sich so, boah, ich lasse euch so lange Gassers laufen, bis ihr kotzt. Also, weil das so schlecht war von Minnesota im Tackling, was das anging.
Wenn ihr jetzt noch ein kurzes mentales Update zu Iowa Football geben müsstet, auch vielleicht nochmal mit Michael, der auf Twitter noch eine andere Frage gestellt hat. Gophers versus Hawks, schlechtestes Spiel aller Zeiten. Und war das, ja gut, die Refs-Sache haben wir gerade besprochen. Wie schlimm ist der State of Iowa Football?
Ja, es ist schon, sagen wir mal, anstrengend, Iowa zu gucken. Vor allem dann, wenn man auch das Spiel sieht, dann darf man sich auch nicht am Ende drüber beschweren, dass man verloren hat, wegen auch dann einem Punt. Ne, wenn du nur 10 Punkte scorst, dann solltest du dir eigentlich mal ein bisschen andere Gedanken machen, als dass es dann nur an einem nicht gegebenen Punt-Return-Touchdown liegt.
Ja, vor allem die Sache ist bei mir, die waren jetzt an Nummer 24 gerankt, aber die waren für mich niemals das 24 beste Team im College Football. Das ist so eine komische Situation, weil ich finde, wenn jetzt irgendjemand nur das Ranking anschauen würde und einfach kein einziges Spiel von den Teams angeschaut hat bisher, würde man einfach denken, ja, okay, das Team steht 5-2, da passt vielleicht Nummer 25, 24 im Ranking. Aber das ist ja einfach schrecklich, was da abläuft. Also, letzte Woche das 15 zu 16 gegen Wisconsin war schon sehr komisch. Jetzt 10 zu 12, sehr absurd. Also, und vor allem, wenn man den Schedule mal noch anschaut, Northwestern, Rutgers, Illinois, Nebraska, da kann man schon mal 3-1 vielleicht gehen. Übrigens, das nächste Spiel von Iowa ist im Wrigley Field, im Baseballstadion von den Chicago Cubs. Das soll auch sehr interessant sein. Bin mal gespannt, ob das da ein Baseballergebnis gibt als Score, so irgendwie so 6-3
So
oder
als
so.
honoring the
Ja,
stadium
genau, ja.
zu Ehren.
Die Sache ist, ich glaube, Luca hatte das geschrieben. Wir haben halt bei Iowa die Sache mit, also Luca vom Saturday Kickoff Podcast, glaube ich mal. Oder irgendjemand so aus der Region, sage ich mal. Mit Kirk Ferentz, dem Head Coach, jetzt mittlerweile ja auch schon in der 25. Saison. Und der Offensive Coordinator ist ja sein Sohn, Brian Ferentz. Ja. Ich meine, ich glaube ja immer noch nicht, dass man da irgendwie den Wechsel macht. Aber wenn der Kirk jetzt einfach sagt, nachdem so, ja, er hat keinen Bock mehr, dann finde ich, ist die Chance, und das hat derjenige auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, er auch geschrieben, die Chance doch schon relativ hoch, dass der Sohn da einfach übernimmt. Und dann sehe ich ziemlich schlecht, dass es halt in der Zukunft für Iowa. Ich glaube halt, ich meine, Robert, ich habe es dir heute geschickt, diesen New York Times. Es gab so einen New York Times-Artikel über so Collectives, die Spieler bezahlen. Und Cade McNamara, der Quarterback von Michigan, der jetzt ja dahin getransfert ist, ich glaube, die ganze Saison ausfällt auch. Ich glaube, der spielt ja nicht mehr. Soweit ich mich erinnere.
Ja, er sollte auf jeden Fall gerade verletzt. Ich weiß gar nicht, ob das
Ja,
Season Ending war.
ich dachte, das wäre sogar Season Ending, aber es ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Und der hat ja da geschrieben, dass er nur drauf geachtet hat, wie viel Geld er bekommt, mehr oder weniger. Was ich finde, ist eine valide Sache eigentlich, weil wenn du weißt, dass du wahrscheinlich keine NFL-Zukunft hast, dass du da nochmal so einen ordentlichen Payday dir holst. Aber es spricht nicht wirklich für Iowa, dass man nur deshalb Iowa nimmt. Der hat da dann gesagt, dass er. Oder Robert, habe ich. Also so kam für das für mich rüber in dem Artikel, dass er nur zu Iowa gegangen ist, weil sie das meiste Geld geboten haben. Das spricht meiner Meinung nach nicht für Iowa, auch wenn ich ihn verstehen kann. Ich weiß nicht, ob die Position so viel Sinn macht.
Also gerade get paid, ne? Also NFL-Chancen. Ja. Vor allem, ich glaube auch mal mit dem Wechsel zu Iowa machst du dir auch deine NFL-Chancen kaputt als Quarterback. Muss man ja auch mal so ganz frech sagen.
Ja, das glaube ich auch eine valide These. Was mich nochmal, also ich, also das Phänomen Iowa Hawkeyes Offense bringt mich wirklich an den Rand der Verzweiflung, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man als Power 5 Team einfach so inkompetent sein kann, weil es kann ja nicht sein, dass man sozusagen einfach nicht genug Spieler hat oder also keine guten Spieler hat oder sozusagen komplette Inkompetenz oder als Coach irgendwie an der Seitenlinie hat. Ich möchte das nochmal kurz, es ist Statist, also die Statistiken sagen, in der ganzen zweiten Halbzeit in diesem Spiel Minnesota gegen Iowa hat Iowa 2 Total Yards in der Second Half gemacht. 2 Stück. Es gibt hier so einen Tweet, der die Drives und das Outcome sozusagen aufgelistet hat. Und es geht sozusagen, sie haben insgesamt 3, 7 Yards. Der erste ist für 0 Yards insgesamt, der zweite für -6, endet mit einem Fumble. Dann ein Drive, 3 Yards mit einem Punt, dann nochmal 3 Yards mit einem Punt. Dann einmal -18 Yards, endet mit einem Punt. Dann einmal 27 Yards, dann endet wieder mit einem Punt. Und dann nochmal -7. Das sind 2 Total Yards in der Second Half. Das ist unglaublich. Ich verstehe, ich kann es wirklich einfach nicht. Es kann einfach nicht, in meinem Kopf funktioniert einfach nicht, wie das ein Team sein kann, was in der Big Ten ist und was auch einfach, ja, wie gesagt, wie Silvio meint, eigentlich ja, wenn man auf den Rekord schaut, nicht schlecht dasteht. Aber also da, man muss doch da irgendwie drauf gucken und sehen, dass man da irgendwas macht. Sonst, das ist ja, also ich bin
Also ich finde
komplett lost.
auf jeden Fall 11 Rushing Yards bei 28 Rushing Attempts, 0,4 Yards per Carry, ist ein absurder Stat, den hinzubekommen. Also wenn das Laufspiel mal so nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Zwei Total ist in der Halbzeit.
Ja, also aber was ich noch absurder fand, ist irgendwie, wenn wir mal weggehen, tatsächlich von dem Iowa-Ding richtig, dass Minnesota seit 1999 nicht mehr bei Iowa gewonnen hat. Das ist auch ewig. Fast 25
Ist
Jahre.
crazy. Das ist echt extrem lange. Vor allem in Football-Terms. Ist das eine Ewigkeit?
Also das hat mich richtig schockiert. Aber ja, ich glaube, du musst ein richtiger Sadist sein, um irgendwie dir jetzt noch freiwillig ein Iowa-Spiel anzuschauen. Vor allem noch in Person hinzugehen. Also da musst du schon Iowa richtig lieben. Ich meine, wenn ich an Iowa denke, denke ich aber auch nicht als erstes an, da denke ich sogar eher sogar schon an Basketball und an Ringen vor allem. Iowa ist eine große Ringerschule. Ich weiß nicht. Also das ist, ich glaube, hätte Iowa das Ding gewonnen, ich meine, Iowa ist auf dem Best, ist sogar immer noch auf dem Weg, die West, nicht die West, doch, nee, doch, ja, doch, die Big Ten West gewinnen zu können. Dann spielen, stell dir mal vor, Ohio State spielt gegen Iowa im Big Ten Championship Game oder Michigan. Junge, das wird, ich weiß gar nicht, ich glaube, dafür gibt es gar kein Wort, das zu beschreiben, was da passieren würde. Also, ich weiß nicht, wie Iowa 6-2 stehen kann. Das ist unmenschlich.
Und es kann eigentlich auch keine andere Begründung geben, dass Brian Ferentz dort noch als Offensive Coordinator sitzt, außer Vetternwirtschaft, oder? Das kann mir doch keiner erklären, dass es noch
Ja.
reasonable Gründe gibt, warum der dort noch arbeitet.
Man holt sich halt gerne immer die Leute, mit denen man gerne zusammenarbeitet, aber irgendwann muss man auch loslassen, also.
Das ist wie so ein CEO, der seit 7 Jahren nur rote Zahlen schreibt und immer noch eine Gehaltserhöhung bekommt.
Das ist wirklich.
Aber ich
Für
muss auch
den ist
sagen,
irgendwie. Ja.
mich regt schon wieder auf, wie lange wir über Iowa überhaupt reden. Das
Ja.
ist auch wieder frech.
Rent free.
Ja, weil, also wenn du auch deinem Sohn mal was Gutes tun würdest, dann würdest du doch sagen, hör bitte einfach auf, hier mit mir zu arbeiten und ich lass meine Connection spielen und du kannst irgendwie 3 Jahre Second Degree Assistant Coach bei Alabama machen oder sowas. Das wird dem doch mehr bringen, als doch jetzt als dort bei Iowa weiter auf der Bank zu sitzen und dort 2 Yards in der zweiten Halbzeit zu machen. Das kann doch nicht, das ist doch Karriere-Selbstmord auch. Kannst du deinem Sohn doch nicht antun.
Vielleicht weiß er aber auch, keiner will seinen Sohn.
Naja, aber
Ah ja.
das Witzigste wäre, wenn der Head Coach wirklich zurücktritt, der Sohn nicht Head Coach wird und sich dann irgendwie einen anderen Job holt. Stell dir mal vor, dein Lieblingsteam holt den sich als Offensive Coordinator. Da würde ich sofort quittieren. Team wechseln oder so. Stell dir mal vor, du bist Quarterback bei einem Team und Brian Ferentz wird dir als neuer OC vorgestellt.
Jetzt
Da
ein
würde ich sofort
Transferportal,
ins
ja.
Transfer Portal gehen.
Ganz Team Transfer
Die
Epidemie.
gesamte Offense einfach weg.
Okay, es reicht auch wieder mit Iowa Content.
Ja.
Wir machen weiter. Bleiben, würde ich sagen, assoziiert mit der Big Ten, mit dem Spiel Utah gegen USC. Am Ende steht es 34 zu 32 für Utah. Luca fragt, Entschuldigung, wie geht es für USC jetzt weiter? Macht Riley vielleicht auch bald einen Abflug Richtung NFL und was passiert dann mit dem Programm?
Ja, also erstmal noch, ich glaube, Michael hatte auch noch eine Frage zu Minnesota Iowa, aber das war ungefähr die
Nee, hatte ich
gleiche
schon
wie
gesagt, hatte
Max.
ich schon.
Ah, hattest du die schon gesagt?
Genau, war schon
Okay,
richtig.
sorry, dann ist es vorne an mir vorbeigegangen. Ja, ich meine, okay, letzte Woche hatten wir noch die Frage, glaube ich, ob es USC noch in die Playoffs schaffen kann. Jetzt können wir offiziell sagen, nein. Also ich fand das Spiel war wirklich richtig spannend. Vielleicht kurz ein bisschen minimal off Topic. ESPN postet ja immer Highlights und das Spiel kam bei Fox, aber ESPN hat die Highlights irgendwie trotzdem gepostet auf YouTube, aber ohne Kommentar. Bin ich mal morgen, dachte ich die ganze Zeit, ich habe, als ich die Highlights nochmal angeschaut habe, das Ding auf stumm geschalten, aber war nicht so. Da ist trotzdem so die ganze Werbung von Fox oben drin, aber ohne Kommentar, das fand ich irgendwie komisch. Ich glaube nicht, dass Lincoln Riley in die NFL wechselt. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Gleichzeitig ist es aber so, dass es die Gerüchte schon immer gab, schon die letzten Jahre. Aus meiner Logik her wäre es jetzt so, dass es nicht attraktiv wäre für irgendein Team mit den aktuellen Ergebnissen, ihn wirklich in die NFL zu holen. Gleichzeitig erinnere ich mich noch relativ gut an den Tag, an dem Cliff Kingsbury zum Head Coach von den Arizona Cardinals ernannt wurde, nachdem er bei Texas Tech gefeuert wurde. Also, es hätte wahrscheinlich schon komischere Sachen gegeben. Ich weiß nicht, ob dieser Cliff Kingsbury-Hire sogar einer der komischsten Head Coaches-Hire in der NFL war, die ich in meiner Zeit bisher mitbekommen habe. Aber tatsächlich bei USC, ich habe jetzt, es gab da so viel weirde Takes, fand ich auf Twitter. So dieser, wie heißt der, Emmanuel Enschow, dieser NFL-Experte, der meinte, Caleb Williams soll jetzt die nächsten Spiele einfach aussetzen als Business Decision. Ich muss ja sowieso sagen, ich finde Caleb Williams als Spieler noch irgendwie so ein bisschen komisch, muss ich sagen. Dann auch es gab dieses Gerücht, ich weiß immer noch nicht, ob das Fake war, dass er angeblich Ownership
Ja,
Percentages in der
so.
NFL war.
Das war wild.
Also wenn ich einen NFL, also wenn das stimmt erstmal, ich kann mir das ehrlich
Ich
immer noch
würde
nicht
ihn
vorstellen, dass
absichtlich
das
nicht
stimmt.
treffen.
Ich würde ihn sofort von meinem Board runternehmen. Also das ist richtig wild, wenn du das einfach ohne mit null NFL spielen forderst. Gleichzeitig scheint es mir so zu sein, dass Utah so richtig der Kryptonit für USC ist. Okay, jetzt hat USC letzte Woche schon gegen Notre Dame verloren, was das natürlich ein bisschen eine komische Aussage macht. Aber die letzten 4 Spiele hat Utah alle gewonnen, die man hatte. Das finde ich erstmal stark seit 2021. Ich glaube, man hat noch das eine Mal in der, hat man da in der im Big, Pac-12 Championship Game gegeneinander gespielt. Ich glaube. Ja, also ich weiß wirklich nicht, wie es für die UFC weitergeht. Vor allem, mir fällt jetzt gerade ein, ich habe heute oder gestern war es, glaube ich, einen Tweet gesehen, wo jemand gesagt hat, dass UFC die Pac-12 nur verlassen hat, um vor Utah wegzukommen. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Ich weiß gar nicht aktuell, wie die Recruiting-Rankings aussehen. Also ich glaube nämlich, dass Lincoln Riley immer noch relativ gut recruitet. Ich glaube, das Problem ist einfach das, was wir, oder die Lösung vielleicht, ist das, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, dass man vielleicht einfach im Coaching-Staff ein paar Wechsel machen muss und sich auch von langjährigen Arbeitskollegen trennen muss, vor allem Defensive Coordinator. Ja, ich glaube einfach, da müssen richtige Wechsel gemacht werden, wenn man ganz oben angreifen will. Und vor allem, ich finde, das war eigentlich dieses Jahr für USC, weil man hat relativ viel Talent, man hat Caleb Williams, vermutlich den besten Quarterback aktuell im College Football oder einen der besten Quarterbacks im College Football. Auf jeden Fall Heisman Trophy Winner. Da ist dann schon die Frage, wie es nächstes Jahr aussieht, wenn der in die NFL geht. Und deshalb kann es natürlich auch schon wieder sein, und dann gebe ich jetzt ab an euch, dass Lincoln Riley vielleicht so den Ausweg nimmt, wenn sich es irgendwie anbietet in die NFL. Die Frage ist aber halt, ob er überhaupt in die NFL will. Ist das ja auch immer, es wird immer so vorausgesetzt, dass jeder Coach in der NFL coachen will. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist.
Ja, es ist auf jeden Fall USC gut am Sympathie vielen verlieren. Williams auch gut am Sympathie und Stock verlieren aktuell. Ne? Also es ist schon, ja, Utah, absolutes Kryptonit, ne? Da stimme ich zu. Das schon seit Jahren. Also, wenn man so ein bisschen drüber überlegt. Also, Utah ist sowieso ja der Angstgegner jedes Pac-12-Teams, weil man nie weiß, wie gut sind die jetzt, sag ich mal. Ist immer so ein bisschen tagesformabhängig, habe ich das Gefühl. Aber die sind eigentlich immer gut.
Ich finde einfach, die sind ewig underrated. Gut coached immer. Das sieht man einfach auch, wenn die auf dem Platz stehen, dass das einfach wirklich ein unglaublich gut gecoachtes Team ist. Was ich noch zu USC sagen wollte, also Lincoln Riley, manchmal geht der Mann mir auch so ein bisschen auf die Nerven, weil jetzt ist nach dem Spiel kamen dann irgendwie so verschiedene Berichte und Sachen, wo er dann erzählt hätte, ja, also die Media Attention schreibt hier irgendwie uns so weit hoch, aber wir sind voll in unserem Zeitplan drinne. Wir sind nicht davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr so gut sind und um die Championship mitspielen. Nur weil wir letztes Jahr gut waren, wir sind jetzt auf einmal die Erwartung so hoch. Bruder, du kriegst einfach $1 Million gezahlt, du bist einer der bestbezahlten Coaches im College Football. Du hast einen der besten Quarterbacks im College Football. Natürlich ist die Erwartung hoch. Und jetzt sozusagen da so ein 180 zu machen und irgendwie das alles sozusagen die hohen Erwartungen irgendwie zu externalisieren, finde ich einen absoluten Loser-Move, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ich noch, was Silvio gerade gemeint hat mit den Coaches, also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass alle College-Coaches unbedingt in die NFL wollen. Ich glaube vor allen Dingen, also es sind halt immer, es ist ja super unterschiedlich, so was man dann am Ende macht. So am Ende ist NFL, glaube ich, schon eher so ein Manager sein einfach. Du, ne, kümmerst dich um so ein Team, was aus Professionals besteht. Und beim College Football ist schon immer noch so eine Art Sportlehrer-Vibe, der sozusagen versucht, irgendwie junge Menschen in ihrer Entwicklung auch zu beeinflussen und dann nicht nur auf die X's und O's schaut und das Big Business im Kopf hat. Also ist wahrscheinlich auch von Programm zu Programm unterschiedlich, aber so interpretiere ich das mal und habe das auch in schon verschiedenen Gesprächen gehört. In manchen liegt es halt mehr mit diesem leicht pädagogischen Hauch sozusagen zu coachen, was dann den College Football präferiert. Und andere sind halt irgendwie besser, wenn man nicht mit 18-Jährigen abhängen muss, sondern mit normalen, mit ausentwickelten Menschen sozusagen. Aber ich habe keine Einschätzung, was Riley da für ein Typ ist. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch gerade sehr schlecht vorstellen, dass der jetzt einfach straight in die NFL wechselt und da irgendwie einen Aufstieg hat, also karrieremäßig. Weil wenn das jetzt gerade so, wenn er so am College am Struggeln ist, sehe ich das auch nicht so wirklich. Also ich glaube auch, könnte mir auch schon vorstellen, dass der Kingsbury-Move damals schon so ein bisschen so ein Abturn war für die NFL-Teams oder so ein Wachrückler, um zu sagen, hey, wir können jetzt nicht jeden irgendwie Mitte-30-jährigen Coach, der irgendwie offensiv ein witziges Scheme hat, einfach so in die Head-Coaching-Position setzen und dann denken, der wird auch in der NFL erfolgreich sein.
Obwohl sie es natürlich auch schon öfter versucht haben.
Ja, klar, na klar, also ich denke schon, dass sozusagen der Konsens ist, man sollte das nicht machen, aber natürlich, je sexier sozusagen der junge Coach mit seinem Offensive Scheme ist, desto größer ist die Verleitung und dass dann irgendwelche Teams dann doch ja sagen, auch gegeben, würde ich sagen.
Ja.
Kingsbury für mich übrigens auch immer noch ein Meme, der ist dann ja im Grunde.
Ja, ich muss auch gerade an ihn denken.
Ich finde dieses Bild immer noch am witzigsten, wo das war, glaube ich, dieser Draft während Corona, wo sozusagen keine Teams irgendwie in großen Meetingräumen waren. Ja. Und er dort in seinem das ist in so einer scheiß Villa dort mitten in Arizona in so einer Wüste. Im Hintergrund sieht man noch so komplette Einöd und dann sitzt er dort in so einer Villa, die einfach, wo auch keine Einrichtung ist. Es ist einfach so ein weißes Sofa, dann eine riesige Fensterfront ohne irgendwie, also es ist wirklich, da ist nichts, keine Persönlichkeit in diesem Raum. Ich habe noch nie so einen personenarmen Raum gesehen. So ein großer Fernseher und er chillt dort irgendwie so mit seinen Loafers an in so einem riesigen leeren Raum und im Hintergrund sieht man einfach die Arizona-Wüste. Und ich denke mir so, das ist jetzt, dafür hat er jetzt gearbeitet, der Mann.
zu Lincoln Riley nochmal. Er hat nach dem Spiel auf jeden Fall gesagt, dass er plant, für eine lange Zeit bei USC zu bleiben. Aber ich meine, das sind ja immer so Sachen, die Coaches sagen und dann eine Woche später kommt dann ein riesiger Insta-Post, wo sie schreiben, I'm so thankful for this opportunity, but I couldn't say no und sowas. ja, also vielleicht nochmal, um es zusammenzufassen, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass defensiv was geändert werden muss. Ich glaube, 72 Punkte hatte man zugelassen jetzt in den letzten beiden Spielen. Dass die Offense unter Lincoln Riley läuft, das ist eigentlich schon fast ein Gegebenes. Das Problem ist jetzt halt einfach, dass man so ein bisschen Caleb Williams vielleicht verschwendet hat, sein Talent. Und ich glaube, dass ja USC vielleicht jetzt erstmal die beste Chance auf eine National Championship vergeben hat dadurch.
Jetzt hat Sebi mir gerade eine sehr gute... Immo, wolltest du dazu noch was sagen? Hat Sebi gerade eine gute Überleitung gebaut. Wessen Playoff-Träume noch zerstört werden könnten, wären die von Oregon oder Washington. Denn Karbowski auf Twitter fragt, Utah zerstört die Playoff-Träume von USC, kommen jetzt auch noch Oregon und Washington dazu. Wird die Pac-12 ohne Natty-Teilnahme sein? Ich weiß nicht, hatte Oregon dieses Woche, haben die gespielt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß, dass Washington gegen Arizona State ein sehr knappes Ding gemacht hat.
Ja,
das war auch absurd.
Also Oregon hat gegen Washington State gespielt.
Ah, stimmt.
Haben auch gewonnen, 38-24. Ja, solides Spiel, sage ich mal. Wieder Bucky Irving, wieder sehr, sehr gute Performance.
Ja, seht ihr jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit oder seht ihr jetzt die Gefahr für die Pac-12, sich jetzt hier am Ende selbst ein Bein zu stellen, wie geübter Pac-12-Manier, dass selbst im Jahr, wo wir sozusagen die erste Hälfte der Saison komplett darüber gesprochen haben, wie krass und gut die Pac-12 qualitativ durch die Bank zu sein scheinen hat, ja, und am Ende doch keine Playoff-Teilnahme bei rauskommt.
Also das wäre so ein Pac-12-Klassiker und Utah ist mal wieder schuld, weil die Conference dann doch sehr ausgeglichen ist untereinander und dadurch sage ich mal die gleiche Stärke, die Teams haben, man sich halt wirklich so ein bisschen die Chancen gegenseitig kaputt macht, weil ein Team immer ausschlägt und irgendwie dann doch das, sage ich mal, bis dahin ungeschlagene Team halt schlägt. Oder halt das Team, was dann nur eine Niederlage hatte, noch Conference oder Playoff-Chancen und genau den, das dann ein anderes Pac-12-Team zerstört. Ja. Das ist so ein bisschen Pac-12 die letzten Jahre auch gewesen.
Und ich gehe mal davon aus, dass sozusagen ist der Entscheid, also der, im Moment sieht es ja so aus, als ob Washington die größten Chancen hat, in die Playoffs zu kommen. Es ist natürlich die Frage, sie treffen tatsächlich aufeinander. Noch in der Regular Season. Das Spiel findet in Washington statt, was sozusagen denen, glaube ich, einen großen Vorteil gibt. wenn man natürlich jetzt auch nicht in so einem Pac-12 Late-Night-Game irgendwie bei Utah unbedingt dann auftreten will, wenn man sozusagen da so ein knappes Spiel hat. Aber Silvio, du hast gerade so zugestimmt mit dem knappen Spiel mit Arizona State. Hast du einen verfeinerten Take zu Washington nach diesem sehr knappen Spiel am Wochenende?
Nee, nicht direkt zu Washington, aber ich habe eine Theorie, wie es ausgehen wird. Und zwar wird Utah also diese Woche jetzt erstmal Oregon komplett aus dem Rennen nehmen, indem sie gewinnen. Dann wird es so sein, dass Washington gegen Utah gewinnt. Und im Pac-12 Championship Game gibt es einen Rematch zwischen Washington und Utah. Und da gewinnt dann Utah und dann haben wir wieder eine absolute Shitshow, was die College Football Rankings angeht. Und ich sitze hier wieder mit Kopfweh, weil ich die ganzen Theorien und Szenarien mir anhören muss. Und dann quittiere ich. So wird's ausgehen.
Ist ein reasonable take. Utah ja auch dafür bekannt, im Pac-12 Championship Game nochmal ordentlich einem Team die Saison zu versauen. Wie Immo ja sogar letztes Jahr, glaube ich, live erlebt hat. Ne? Ja, ich will nur nochmal, also 7 zu 15 ging es am Wochenende mit Arizona State gegen Washington aus. Es war auch noch in Seattle. Es stand einfach am Beginn des, oder sogar Mitte vierten Quarters, stand es einfach 7 zu 3 für Arizona State. Und ja, es war irgendwie wie verhext. Also es kamen keine Deep Balls an bei Washington. Man musste sozusagen dann auf die Defense hoffen. Die hat, wie gesagt, eigentlich auch ganz gut gehalten und dann ja auch die Entscheidung gemacht, weil dann ein Pick 6 sozusagen zum 10 zu 7 gereicht hat und dann hat man nochmal mit Field Goals nachgelegt. So. Wir machen weiter, glaube ich. Genau. Wir kommen jetzt zu Fragen zu vereinzelten Spielen. Luca nochmal auf Twitter. Ach ja, ich brauche bitte noch eine Einordnung, Reaktion zum Virginia-Spiel. Virginia schlägt dieses Wochenende UNC 31 zu 27. Hat da jemand eine Erklärung, was bei UNC falsch gelaufen ist? Oder bei Virginia richtig gelaufen ist? Man will das ja Ergebnis offen halten.
Ja, also ich glaube, was es halt auch so erstaunlich macht, ist halt natürlich, ne, man muss sich auf den Virginia bisher, also auf die bisherige Saison gucken, ne? 2-5 gegen 6-1 North Carolina. Also jetzt 6-1, bis dahin waren sie ja ungeschlagen. Und Virginia, das bis dahin nur einen Sieg hatte. Mal wieder so ein typisches Football-Ding auf der einen Seite, natürlich. Aber Virginia auch teilweise endlich mal auf dem Potenzial gespielt, was sie eigentlich haben. Ich meine, also die letzten zwei Niederlagen, die man hatte gegen NC State und Boston College, waren beide erstaunlich knapp. Natürlich so die anderen Spiele, die man verloren hat, das musste nicht sein, aber man hatte drei echt super knappe Niederlagen und man ist halt ein Team, das stärker ist als bisher der Season Record, ist halt indiziert. Also ich glaube, das ist ein großer Faktor, den man da mit reinziehen muss, aber natürlich so, ne? Also North Carolina auf der anderen Seite bitter verloren auch, ganz klar da an der Stelle.
Silvio, hast du einen Take zu dem ACC-Spiel?
Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich da noch nicht dazu gekommen bin, das noch anzuschauen. Auf jeden Fall, als ich das gesehen habe, hat es mich wieder. Also so unnötig, dass UNC da jetzt verliert. Ich dachte eigentlich wirklich, dass die dieses Jahr wieder oben mitspielen können und das wäre ziemlich geil gewesen. Ja, toll. So passiert's, dass Florida State am Ende in der ACC wahrscheinlich einfach wegläuft. Verloren.
Ja, also ich fand es auch einfach super krass. Ich habe auch nur die Condensed-Version gesehen und ich war einfach geschockt, wie schlecht UNC da, ich glaube, die dritten Versuche ausgespielt hat und ist da einfach permanent zu Stops der Virginia Defense kam. Und ja, das ist irgendwie so ein ACC Coastal-Gespiel, wie wir das auch. Also ACC Coastal ist ja so ein bisschen Pac-12 der ACC. Also da sind ja auch ab und zu mal so richtige so Spiele drin, wo man so denkt, irgendwie, das passt hier hinten und vorne nicht von dem, was man sozusagen sich an Meinung oder Einschätzung der Teams während der Saison so aufgebaut hat. Und dann kommt hier einfach mal so ein Wild One und Virginia schlägt UNC. Ja, sonst. Genau, weil Silvio es auch gerade angesprochen hat, R. Schmidt auf Twitter. Wie seht ihr FSU, nachdem sie 7-0 gegangen sind? Sieg gegen Duke war auch war nach schwieriger Anfangsphase hin raus total überzeugend. Reicht das für den großen Wurf Playoffs?
Ja, also ich finde Florida State ist auf jeden Fall dieses Jahr unglaublich stark und ich habe den Schedule jetzt gerade nicht vor mir, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube ganz ehrlich, dass Florida State dieses Jahr undefeated gehen kann und dann sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Also ich glaube, dass dieses Jahr Florida State komplett anders als tatsächlich USC. Ich finde, das ist das komplette Gegenteil davon. Florida State hat mit dem Quarterback Travis, oder? Ist der Quarterback, ja. Wirklich diese Chance, nachdem der letztes Jahr schon so gut gespielt hat, die Chance genutzt und wirklich eine gute Saison hingelegt. Jordan Travis, gell. Ja, und ich meine, klar, einen starken Transfer bekommen mit Keon Coleman, der komplett durchdreht. Da läuft für mich irgendwie alles zusammen und ich finde, das ist sogar ein gute Gegenüberstellung. USC und Florida State einmal, wie man es richtig macht, mit hohen Erwartungen umzugehen und einmal, wie man mit hohen Erwartungen schlecht umgeht. Ich glaube, da hätte sich USC eine Scheibe abschneiden können davon.
Dann machen wir weiter mit der in einer interessanten Situation, die hier nochmal recalled wurde aus dem letzten Podcast. Quote Roberts, over under 48. Silvio, was sagst du? Silvio sagt, Michigan State wird sich am Ende sowieso den Penn State von letzter Woche machen und das OU over under alleine covern. Also over. Weil so ganz unrecht hatte Silvio nicht. Ein Team hat das over knapp alleine gecovert.
Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen mich versprochen. Ich meinte natürlich Michigan.
Klar.
Ich habe einfach aus Reflex und aus Gewohnheit ein Wort zu viel gesagt. Deshalb, ja, tough, aber das ist schon ein bisschen absurd, dass das einfach wirklich passiert ist, nur andersrum. Toll, schade.
Irgendein Kommentar zu dem Spiel noch von Verlierer oder
Gewinner? Nee, wir gehen weiter zur nächsten Frage.
Ole, 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 ole. Okay, ja, gerne. Ich muss auch sagen, ich habe es im Nachhinein erst geguckt, kann ich ganz offen und ehrlich sagen, weil ich war auf einem Jugendländerturnier in Berlin und ich brauchte den Schlaf zum Scouten. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich aufgewacht bin, den Score gesehen habe und gesagt, ey, stabil.
Ja. Wir kommen zur Frage von Max auf Instagram. Alle reden über Travis Hunter, aber könnten wir bitte mal über Sione Vaki reden? Bis vor 3 Wochen war der Typ noch Starting Safety und jetzt nimmt er im Alleingang USC auseinander und letzte Woche hat er auch schon gegen Cal sowas von abgeliefert. By the way, als Safety hat er vorher auch schon stabile Stats abgeliefert, sollte Utah da dauerhaft den Switch machen mit ihm.
Also ich fand das bei dem USC-Spiel auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber keine Ahnung, ob das da... Vielleicht kann man wirklich probieren, so Travis Hunter-mäßig dauerhaft beide Seiten zu spielen. Ich glaube aber einfach nicht, dass das durchführbar ist, dass man da, aber an sich war das offensiv schon sehr, sehr stark. Der hat diesen einen Touchdown, da hat er so einen Juke-Move gemacht, mehr oder weniger. Na, also hat so mittendrin aufgehört und ist dann auf einmal in die andere Richtung gelaufen. Das war richtig crazy.
Ja, starker Spieler, ne? Muss man vom Team gucken, auf welcher Seite bringt er dann langfristig mehr. Aber natürlich, wenn man mit denen jetzt in der Offense auf einmal so eine Waffe entdeckt hat, sollte man auch dran denken, die einzusetzen.
Wir machen weiter mit Dennis auf Instagram. Wer ist bislang euer Defensive Player of the Year?
Ich glaube, dass es da immer relativ gut ist, mit dem AP, also die Associated Press released immer so ein Mid-Season All-American-Team. Und das ist jetzt in der letzten Woche rausgekommen. Und ich finde allgemein immer die Spieler, die die nennen, sind einige der besten Spieler. Ich glaube, für mich ist es dieses Jahr auf jeden Fall Dallas Turner, der Linebacker von Alabama. Hat, glaube ich, schon 10 Sacks oder 9 Sacks. Also einer der mit den meisten Sacks im College Football. Ich glaube, Rang 4 ist der da. Spielt unglaublich stark und tut auf jeden Fall Will Anderson sehr, sehr gut ersetzen. Ich finde das einfach sehr, sehr stark. Und sonst, ich finde den einen Cornerback von Missouri, der ist auch im First Team vom AP, von dem AP Midseason All-American Team. Und zwar Chris Abrams Train heißt der, glaube ich. Oder Trainee. Auch, finde ich, ein sehr, sehr starker Corner. Der hat mir bisher bei Missouri sehr gut gefallen. Hat auch schon 4 Interceptions dieses Jahr. Das wäre für mich vielleicht so ein Underdog bisher. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob man da noch so von Underdog reden kann. Ich meine, du hast halt die großen Namen in dieser, die aktuell in diesen All-American-Teams sind, wie zum Beispiel auch ein Kool-Aid McKinstry defensiv. Von daher glaube ich, dass es am Ende wahrscheinlich Dallas Turner werden wird und für mich auch eine faire Wahl. Also ich würde ihn auch wählen als Defensive Player of the Year bisher. Würde mir aber doch wünschen, dass vielleicht jemand kleines vom kleinen Trim, ich glaube 2021 war das, als von Tulsa Collins war das, glaube ich, der Linebacker Defensive Player of the Year wurde. Und das ist ja dieser Chuck Bednarik Award, glaube ich, oder Bronco Nagurski. Ich glaube, das sind beides so ungefähr die gleichen Awards. Ja, das finde ich immer ganz nice. Aber ich würde mit Dallas Turner gehen.
Ah, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Spieler, wo ich mich festlegen wollen würde.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, UCLA hat auch so einen Edge Rusher, den ich ziemlich gut finde.
Mir fällt jetzt aber gerade Laiatu Latu, dieser.
Genau, Laiatu Latu. Dieser,
ja, der ist auch im First Team. Der ist gemeinsam mit Dallas Turner als Edge gelistet im First Team.
Den fand ich ziemlich krass bisher. Also, der hat mir irgendwie beim Zuschauen ziemlich Spaß gemacht. Aber ja. Weiter mit Karpowski auf Twitter. Bucky Irvin, mindestens Top 3 Running Back im Land? Fragezeichen.
Ja, Irvin, schon. Ja, ja, würde ich zustimmen.
Von Oregon, um das nochmal hier reinzuwerfen, damit alle.
Vorhin ja einmal schon erwähnt. Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Ich finde, der macht einen sehr, sehr soliden Job. Schon ein guter Spieler, hat jetzt auch, glaube ich, 3 Touchdowns beim Spiel. Korrigiert mich gerne, wenn mehr, aber ja, der ist super. Also der spielt einfach wirklich sehr gut.
Ich finde es auch so geil, wie explosiv der immer so aus seinen Cuts rauskommt und dann sozusagen nochmal so Next Level Speed irgendwie raushaut. Finde ich sehr, ist auch wieder ein Running Back, der super Spaß macht einfach.
Ja.
Und dann abschließende Frage 1912 auf Instagram: Wer kommt in die Playoffs? Es geht los.
Michigan. Ja, also ich sehe auf jeden Fall Michigan drin. Georgia nach wie vor. Ansonsten bin ich mir gar nicht sicher, wer es wirklich reinschafft. Also FSU, das sind so die beiden noch Teams, wo ich es aktuell am realistischsten sehe. FSU genau. Ja.
Und dann der vierte Pick wird einfach so eine Wildcard, finde ich.
Ja.
Es könnte. Ich lehne mich mal aus dem komplett aus dem Fenster. Ich sag tatsächlich mit meiner Theorie von gerade vorhin, dass kein Pac-12-Team reinkommt. Ich sag, Georgia kommt rein. Ohio State gewinnt gegen Michigan. Und Michigan schafft es nicht in die Playoffs. Dann kommt Florida State rein und Oklahoma. Ich sag mal, das sind meine Picks jetzt einfach mal. Ich finde, das wäre ein ganz nices Playoff eigentlich. Schicke Teams.
Ohne Michigan.
Ja, deshalb ist das ja so schön.
Okay.
Realistisch wird es am Ende. Sorry, Robert. Ja, realistisch wird es aber am Ende irgendwie wieder so richtig weird einfach. Irgendwie Georgia, Oklahoma, dann schafft es irgendwie Alabama noch rein und Oregon State. Oregon State ist an 11 gerankt. Wenn die Pac-12 gewinnen, sind die eventuell drin. Also, ist nicht so abwegig.
FSU in den Playoffs wäre auch wirklich zu wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man, ist schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Georgia, Oklahoma, Michigan und Washington. Einfach um ein bisschen Farbe reinzubringen. Okay, das waren tatsächlich alle Fragen, die wir heute bekommen haben. Wenn ihr euch jetzt gefragt habt, wie kann man Fragen stellen, natürlich auf unseren Social-Kanälen folgen, CFB Germany Podcast auf Instagram, CFB Germany Pod auf Twitter. Bevor wir jetzt in die Abmoderation gehen, wollte ich nochmal kurz in die Runde fragen, wollen wir diese Woche mit den Rivalry-Game-Tipps aussetzen oder wir tippen Georgia gegen Florida, was dieses Wochenende stattfindet. World's biggest cocktail party.
Ja, komm, picken wir mal einfach.
Gut. Georgia ist der 14,5 Punkte Favorit. Over under 49. Wer
als erstes? Ja, ich gehe mal mit dem Over auf jeden Fall zuerst. Ja, ich finde die letzten drei Spiele bei Florida waren auf jeden Fall immer mit vielen Punkten und auch jetzt gegen Vanderbilt und gegen South Carolina hat Florida beides mal sehr gut gescored selbst. Klar, ich will jetzt nicht gleichstellen, gegen Vanderbilt zu scoren und gegen Georgia zu scoren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Florida doch irgendwie ein paar Punkte macht und ja, Rivalry Games haben ja doch dann immer so ein bisschen ihre eigenen Regeln. Nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich sagen, dass Georgia covert. Also ich würde mit minus 14,5 und dem Over gehen.
Okay. Immo, du kriegst noch ein bisschen Nachdenkzeit. Ich gehe natürlich mit Georgia, weil wir ja schon länger die Regel etabliert haben, man darf leider nicht gegen sein eigenes Team tippen. Ja, und am Ende ist es wieder so eine Binsenweisheit jetzt, aber ich könnte mir entweder vorstellen, es wird tatsächlich relativ knapp und interessant. Weil irgendwie Georgia langsam reinkommt und Florida irgendwie die Gunst der Stunde ergreift. Graham Mertz übrigens auch mit einer underrated okayen Saison, muss man mal ganz ehrlich sagen. Oder underrated sogar relativ guten Saison. Mal hier den Bias beiseite legen. Deswegen nehme ich einfach die 14,5 Punkte auch mit, um sozusagen auch weiter zu hoffen. Aber auch, weil Florida natürlich mein Lieblingsteam ist. Und aus Entertainment-Gründen gehe ich auch mit dem Over. Und Silvio hat das schon ganz gut analysiert. In den letzten Spielen wurde immer ordentlich gescored. Und ich habe das Gefühl, jetzt vor der Bye-Week kamen vor allen Dingen die Offense nochmal so ein bisschen ins Rollen bei Florida. Sodass man hoffentlich da auch so ein paar Punkte auf Gators Seite sozusagen bekommt. Und selbst wenn sozusagen Georgia irgendwie hart loslegt, habe ich dann die Hoffnung, dass man sozusagen so ein Backdoor-Cover irgendwie hinbekommt und dass Florida sozusagen dann Late-Game-mäßig so ein bisschen hinten ranrutscht und die 14,5 Punkte dann irgendwie helfen.
Ich glaube, man muss allgemein sagen, dass nicht nur Graham Mertz eine sehr under-the-radar gute Saison spielt, sondern allgemein Florida, finde ich. Klar, okay, man hat diese deutliche Niederlage gegen Kentucky gehabt, und in Woche G1 gegen Utah verloren, aber das sind beides eigentlich relativ solide Gegner, also eigentlich schon relativ okay. Und ich meine, man hat gegen Tennessee gewonnen. Ich finde, Florida spielt sogar gar nicht so eine schlechte Saison. Das wäre tatsächlich vielleicht dann auch in der letzten Woche, Rivalry Week, nochmal interessant mit dem Spiel gegen Florida State. Vielleicht kann da Florida nochmal so ein bisschen...
Oh, das wäre so geil.
Ja, die Party nochmal so ein bisschen ruinieren.
Ja, um's noch meins natürlich auch reinzuschmeißen. Also ich glaube schon, ich gehe mit dem Over und Georgia. Also Georgia okay. Schon für mich Favorit, auch wenn natürlich Florida wirklich eine gute Saison bisher spielt.
Okay, und damit sind wir soweit durch. Die New York Times Story mit den NIL Collectors ist noch übrigens mal in der Episodenbeschreibung verlinkt. Kann man sich mal anschauen. Fand ich tatsächlich sehr interessant. Wieder so ein bisschen so ein Deep Dive Thema. Und sonst kann man nur sagen, wir posten die Fragenaufrufe immer sonntags. Wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgt, könnt ihr sozusagen auch nächsten Sonntag eure Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt und sozusagen euch aktiv an diesem Podcast beteiligen. Ansonsten hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.